Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich auch, dass wir hier so mitten in den Sommerferien in großer Runde zusammen sind. Und ich möchte euch anfangs ein paar Dinge zu Ölbäumen oder Olivenbäumen erzählen. Olivenbäume, das sind echt spannende Bäume. Und ob jetzt Olivenbaum oder Ölbaum, egal was man sagt, beides das Gleiche. Die sind ja gar nicht so sonderlich hoch, 10 bis 20 Meter ungefähr. Sie haben aber Wurzeln, die bis zu 7 Meter in die Tiefe gehen können. Häufig ist es auch nur so bei einem Meter, ein bisschen je nachdem, wie der Untergrund ist. Aber es gibt auch genau Ölbäume mit Wurzeln, die 7 Meter runtergehen. Aber was ich vor allem interessant finde, ist, dass die richtig, richtig alt werden. Man sieht es hier bei diesen Bäumen schon, die sehen irgendwie knorrig und alt aus. Und dann gibt es in Kreta, Kavusi, in der Nähe von Kavusi, einen Olivenbaum, der wird auf sage und schreibe 3250 Jahre geschätzt. So ganz genau kann man es nicht sagen, weil er ist in der Mitte hohl und deswegen kann man das nicht so ganz genau sagen, aber 2500 ist er auf jeden Fall alt und man schätzt 3250. Krass, oder? Wie lang es diesen Baum schon gibt. Warum erzähle ich uns von Ölbäumen? Weil es in unserem Text heute auch um einen Ölbaum und um dessen Zweige und Wurzeln geht. Unser Text ist heute Römer 11. Ich lese uns immer so ein paar Verse. Und bei diesen ersten Versen 18 bis 20 könnt ihr euch mal überlegen, für was steht wohl dieser Ölbaum? Denn dem Paulus geht es jetzt hier nicht darum, irgendwie ein bisschen Biologie zu unterrichten, sondern es ist so ein Bild für etwas anderes. Also für was könnte der Ölbaum stehen? Was will Paulus wohl sagen? Wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wir steigen hier ja so mitten rein in dieses 11. Kapitel mit diesem 16. Vers und den kommenden. Und jetzt ist die Frage, was meint Paulus mit diesem Ölbaum? Der Ölbaum, er steht ganz einfach für das Volk Gottes, für Israel. Wir haben es vorher schon gehört, heute ist der Israelsonntag. Das ist immer der 10. Sonntag nach Trinitatis, das ist der Israelsonntag. Der fällt dieses Jahr eben auf den heutigen Tag. Und deswegen beschäftigen wir uns auch mit diesem Text. Und jetzt sagt Paulus, und ich finde es echt ein schönes Bild, das Volk Gottes, das Volk Israel ist ein edler Ölbaum. Und jetzt wurden aus diesem edlen Ölbaum einige Zweige ausgebrochen und andere wurden eingepfropft. Und zwar solche aus einem wilden Ölbaum. Jetzt bin ich nicht so der große Pflanzenexperte oder so der Obstbauer und so. Ich weiß nicht, da gibt es vielleicht hier unter euch so manche, die da viel mehr Ahnung haben als ich. Aber was auch ich weiß, ist, dass man es eigentlich so macht, dass ein edler Ast auf einen einfachen Stamm gepfropft wird. Damit praktisch dieser einfache Stamm, der bringt seinen Saft weiterhin, aber jetzt kommen edle Früchte raus. Und hier merken wir, es ist andersrum. Da werden Zweige aus einem wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum eingepfropft. Und was sagt dieses Bild? Es sagt das, dass eben aus dem Volk Israel einige ausgebrochen wurden. Warum, sehen wir nachher dann noch. Und dass wir als Christen, die nicht zum Volk Israel gehören, da eingepfropft wurden. Aber wir jetzt im Bild gesprochen, wir kommen aus diesem wilden Ölbaum und da, wo wir eingepfropft werden, das ist der edle Ölbaum. Und dieser edle Ölbaum, der hat auch besondere Wurzeln. Diese Wurzeln, die stehen für diese Stammväter, also für die Vorfahren des Volkes Israels, Abraham und dann auch Mose gehört da mit dazu. Das kommt so im Lauf des Textes raus. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild. Da ist dieser edle Ölbaum mit den besonderen Wurzeln, den Stammvätern, von denen wir eben auch in der Bibel lesen, wo wir viel lernen können. Und wir kommen damit hinein als solche, die an Jesus glauben und haben Anteil an diesem edlen Ölbaum. Insofern, was wir hier schon sehen können, ist, wir als christliche Gemeinde, wir leben aus der Wurzel des alten Bundes. Der alte Bund ist dieser Bund mit dem Volk Israel. Und jetzt gibt es diesen neuen Bund, den Gott in Jesus mit der ganzen Menschheit geschaffen hat. Aber dieser neue Bund ist nicht denkbar ohne den alten Bund. Und dieser alte Bund eben ist wie so ein alter Ölbaum, und deswegen finde ich es auch spannend, dass die Ölbäume so alt werden, wie so ein alter Ölbaum mit guten Wurzeln und mit diesem edlen Saft. Und so ist uns, glaube ich, auch klar, wenn wir unser Neues Testament anschauen, das ist schon entscheidend wichtig, aber das Neue Testament ohne das Alte Testament, das ist dann auch nicht vollständig. Das Neue Testament ist ohne das Alte Testament nicht denkbar. Und ich muss da immer wieder an einen Alttestament-Dozenten von mir denken, der sagte uns immer wieder, wir müssen das Neue Testament vom Alten Testament herlesen. Ist auch ein bisschen eine typische Aussage für einen Alttestamentler. Er hat sich dabei ein bisschen dagegen gewehrt, dass man oft so sagt, im Alten Testament kann man in jedem Kapitel Jesus sehen oder so. Diese Aussagen gibt es manchmal. Und ich finde, da ist was Wahres dran. Also ich würde es nicht sagen in jedem Kapitel, aber ich würde schon sagen, so in jedem Buch kann man was von Jesus sehen. Und das ist absolut richtig. Aber jetzt, unser Alttestamentler hat gesagt, nicht nur das in Blick nehmen, sondern auch andersrum. Das Neue Testament vom Alten her lesen, auf den Grundlagen des Alten Testaments. Und das ist schon so, wenn wir im Neuen Testament lesen und so die Dinge des Alten Testaments im Kopf haben, dann verstehen wir manches, was wir sonst nicht verstehen würden. Und dann geht es nochmal tiefer. Jetzt geht es hier weiter. Aber entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden, aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Genau, bis dahin. Also Paulus nimmt es jetzt nochmal auf, dass er sagt, naja, jetzt könnte man ja trotzdem sagen, da wurden andere Zweige ausgebrochen, Juden wurden ausgebrochen, damit ich reinkomme. Also ein bisschen was kann ich mir als Christ doch da schon einbilden. Und er sagt, nein, sie wurden ausgebrochen aufgrund ihres Unglaubens. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wir sehen hier, warum wurden diese Zweige ausgebrochen? Wegen des Unglaubens, weil sie nicht an Jesus geglaubt haben. Und das geht es natürlich um diesen Glauben an Jesus. Und da merken wir dann, auch für die Juden gibt es keinen anderen Heilsweg. Also ich weiß nicht, ob ihr schon von dieser Diskussion gehört habt. Manche überlegen, haben die Juden irgendwie vielleicht noch einen anderen Zugang zu Gott als über Jesus? Aber nein, hier wird schon klar, wer nicht an Jesus glaubt, der gehört eben nicht mehr zu diesem Volk Gottes, so in diesem geistlichen Sinn. Ich meine, das ist eigentlich auch logisch, denn zu wem hat Jesus denn das erste Mal gesagt, dass er allein der Weg zum Vater ist? Also dieses Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich, das hat er den Juden gesagt. Die waren seine Zuhörer. Und es wäre eher komisch, wenn es dann für sie nicht gelten würde. Also ganz klar, auch für die Juden gibt es keinen anderen Weg. Und für uns auch, das kommt hier auch raus, dass wir dabei sind, das liegt an dem Glauben und darauf brauchen wir uns auch nichts einbilden. Der Glaube an Jesus gibt uns dieses Geschenk. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Das sind harte Worte. So von der Logik her klar, gell? Wenn Gott eben die einen ausreißt, die Juden, die zu seinem eigentlichen Volk gehört haben, dann wird er es mit uns Christen auch nicht anders machen. Aber jetzt ist wichtig, dass wir das genau überlegen. Ich glaube, es gibt unter uns Christen so unterschiedliche Menschen. Ich habe immer wieder Christen getroffen, wo ich wusste, die glauben an Jesus, die gehören zu Gott. Und dann manchmal auch, wenn die älter geworden sind und so vielleicht Richtung Sterben ging, habe ich von manchen alten Christen gehört, naja, wir hoffen halt, dass es reicht. Oder ich hoffe halt, dass es reicht. Und da habe ich dann gesagt, oder das ist mir dann wichtig zu sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann reicht's. Dann brauchst du dir keine Gedanken darüber zu machen, ob du nach dem Tod bei ihm bist oder nicht, sondern so wie du hier in diesem Leben zu ihm gehörst, so gehörst du auch nach diesem Leben zu ihm. Weil es kommt ja nicht darauf an, ob wir jetzt es gelernt haben, richtig gut zu leben, damit Gott zufrieden ist, sondern nein, es kommt einfach auf diese Vergebung unserer Schuld an. Und wer das im Glauben an Jesus angenommen hat, für den reicht's. Und deshalb, das ist an dieser Stelle das Erste, was ich uns sagen möchte, wenn du an Jesus glaubst, dann reicht's. Das darfst du wissen. Ich werde nicht müde, Johannes 3, 16 zu zitieren, dieser zentrale Vers, der heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und jetzt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nicht damit alle, die jetzt gut leben und so nicht verloren gehen, sondern nein, damit alle, die an ihn, an diesen Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber trotzdem haben wir diese Verse hier, wo Paulus eben von diesem Ausreißen spricht. Und ich denke, wir können hier das sehen, dass es bei den Juden wie auch bei uns Christen das Gleiche ist. Es gab bei Juden solche, die gesagt haben, wir haben Abraham zum Vater, uns kann nichts passieren, so ungefähr, lesen wir in Matthäus 3 davon. Und vielleicht gibt es auch bei uns solche, die sagen, naja, meine Vorfahren haben schon immer zur Gemeinde gehört und ich komme aus so einer christlichen Tradition heraus und so, das passt schon. Ich bin auch getauft und vielleicht Kirchenmitglied und so, als Kind wurde ich mal getauft, also passt schon. Und da ist wichtig zu wissen, weder Juden noch Christen können sich auf ihre Vorfahren verlassen. Weder Juden noch Christen können sich auf ihre Tradition verlassen, sondern für die einen wie für die anderen gilt es, an Jesus zu glauben. Und so meine ich, ist es eben hier, da gab es Juden, die sagten, naja, wir gehören schon zu Gottes Volk, alles andere ist unwichtig. Die wurden ausgerissen und wenn es solche Menschen heute gibt, die sich auf die christliche Tradition verlassen, das trägt nicht, sondern es ist der Glaube an Jesus. Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben, und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst auch du abgehauen werden. Du hast hier beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Ich finde, das ist ein guter zentraler Vers, wo Paulus beides mit reinnimmt, diese Güte Gottes und Gottes Strenge und damit auch irgendwie klar macht, das hört sich wie Gegensätze an, aber beides gilt gleichzeitig. Ich möchte euch kurz vorlesen, was John MacArthur dazu geschrieben hat. Alle Eigenschaften Gottes wirken harmonisch zusammen. Zwischen seiner Güte und Liebe einerseits und seiner Gerechtigkeit und seinem Zorn andererseits bestehen keinerlei Konflikte. Wer sein gnädiges Heilsangebot annimmt, erfährt seine Güte. Wer es ablehnt, erfährt seine Strenge. Beides gilt. Die Güte, die dürfen wir gerne annehmen, aber wer sie ablehnt, erfährt eben die Strenge. Und dann hat mich das angesprochen, dass Paulus dazu sagt, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Mich hat es deshalb angesprochen, weil da kommt genau das raus. Gell? Es geht eben nicht darum, dass wir im Lauf unseres Lebens uns auf unser gutes Leben verlassen, weil wir vielleicht durchaus gute Fortschritte machen. Wenn das so ist, dass unser Leben gute Früchte bringt, die tatsächlich Gott gefallen, das ist super. Aber trotzdem, bitte verlassen wir uns nicht auf diese guten Früchte, sondern weiterhin auf die Güte Gottes. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit Peter Strauch gelesen. Peter Strauch hat einige Lieder gedichtet, die wir manchmal auch singen. Meine Zeit steht in deinen Händen, ist eins seiner bekanntesten. Und er war Präses des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden und so. Also wichtiger Mann, lebt nach wie vor, ist mittlerweile über 80. Und er wurde von der christlichen Zeitschrift IDEA interviewt. Und die haben gesagt, sie haben ein Buch geschrieben mit dem Untertitel »Von der Sehnsucht echt zu sein«. Mit jedem Vater unser beten wir und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Von daher fragt es sich, warum es ausgerechnet Christen so schwer fällt, ehrlich und offen zu sein. Und jetzt sagt Peter Strauch, weil auch wir Christen anfällig für die Sünde sind, das aber meist nicht zugeben wollen. Je länger wir Christen sind und je mehr Verantwortung wir in unseren Gemeinden übernehmen, desto schwerer fällt es uns, ehrlich zu unserem eigenen Versagen zu stehen. So beginnen wir, einander möglichst perfekte Rollen vorzuspielen. Natürlich ist das ein Krampf und niemand ist glücklich dabei. Stattdessen sollten wir endlich kapieren, allein aus Gnade, das gilt nicht nur für den Anfang des Christseins, sondern ebenso für den Weg eines Christen. Trotz allem Wachstum des Glaubens bleiben wir auf Vergebung angewiesen. Das sollten wir nicht nur Gott gegenüber bekennen, sondern eben auch voreinander. Ich finde, das bringt das so gut auf den Punkt. Allein aus Gnade, das gilt nicht nur für den Anfang des Christseins, sondern ebenso für den Weg eines Christen. Und ich freue mich, dass ich das immer wieder erlebe, dass gerade ältere Christen das auch betonen und sagen, hey, auch wir sind nicht perfekt und wir leben jeden Tag von der Vergebung und das ist so gut. Und wenn wir eben auch davon erzählen, wo wir uns schwer tun, weil dann spielen wir uns nicht irgendwelche Rollen vor und machen uns irgendwas vor, sondern dann haben wir das im Blick. Wir leben eben auch nach Jahrzehnten des Glaubens an Jesus allein aus der Gnade und sind allein deshalb gerecht vor Gott. Und jetzt kommen noch so einige letzte Verse, die nicht so ganz einfach sind, worüber schon viel diskutiert wurde. Die ersten beiden sind, glaube ich, klar. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest, und auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupfropfen. Also ich glaube, das Bild ist klar. Natürlich, wenn Juden Ja sagen zu Jesus, dann gehören sie voll in diesen Baum. Das ist ja ganz klar. Natürlich werden sie wieder eingepfropft. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Das, was hier so ein bisschen der spannende Punkt ist, ist dieses, was ist diese Vollzahl derer, die nicht zum Volk Israel gehören? In der Luther-Übersetzung heißt es die Fülle der Heiden. Und was ist damit gemeint, wenn es am Ende heißt, dass ganz Israel gerettet wird? Also erstmal das eine, diese Vollzahl von denen, die nicht zu den Juden gehören, tatsächlich steht da eigentlich Fülle. In dem Sinn von richtig viele. Das Wort kommt oft in der Bibel vor, zum Beispiel auch aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Also das ist so dieses richtig große Viele, was man gar nicht so fassen kann. Und was wir hier auf jeden Fall lesen ist, am Ende der Zeit wird es unheimlich viele geben, es wird eine Fülle sein von Menschen, die zu Jesus gehören, eben auch nicht aus den Juden, sondern aus allen anderen Völkern, so wie wir Deutschen zum Beispiel auch. Sicherlich auch bezogen auf diese vielen Jahre, nicht nur die, die dann leben, sondern eben über die ganze Zeit. Also irgendwann wird dieser Zeitpunkt sein, da ist es diese Fülle und dann wird wohl Jesus wiederkommen und jetzt heißt es, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Also da sind sich zumindest jetzt die Ausleger ziemlich einig, dass es um den Moment geht, wenn Jesus wiederkommt, also wenn diese Fülle da jetzt zusammen ist, kommt Jesus wieder, dann wird ganz Israel gerettet. Und jetzt die Frage, wie ist das mit ganz Israel gemeint? Ich sage euch mal so verschiedene Möglichkeiten. Manche sagen, ganz Israel ist jetzt so geistlich gemeint. Das heißt, alle, die an Jesus glauben, sind praktisch ganz Israel an diesem Punkt. Andere sagen, nein, es geht hier schon um das eigentliche Volk Israel. Das wäre auch meine Position, weil wenn wir in der Bibel von Israel lesen oder auch vom ganzen Volk Israel, eigentlich geht es immer um die Nation und nicht jetzt um dieses, wer an Jesus glaubt. Also ich meine schon, es geht um das Volk und da gibt es dann wieder so zwei unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, es ist so das Volk im Gesamten gemeint, was jetzt nicht heißen muss, dass jedes Individuum an Jesus glaubt, also jeder Einzelne, aber so, dass das Volk im Gesamten irgendwie erkennt Jesus als den Messias, als der lange versprochen wurde und ja, und sie glauben dann an ihn. Und wieder andere sagen, nein, wenn es hier heißt ganz Israel, dann ist wirklich jeder Einzelne gemeint. Das heißt, am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, dann werden es wirklich alle Juden kapieren, dass Jesus der Messias ist und werden alle an ihn glauben. Und da gibt es dann auch so ein bisschen diese Position, dass da die Juden dann schon so einen gewissen Vorzug haben gegenüber den anderen Völkern, weil sie eben das alle erkennen werden. Und dann wäre nochmal die nächste Frage, geht es dann nur um die Juden, die dann noch leben oder haben die anderen, die irgendwie schon gelebt haben, da auch noch die Chance? Ich meine, wenn wir die ganze Bibel sehen, dann sehen wir einfach, wer an Jesus glaubt, ist gerettet und es gilt es im Leben anzunehmen. Und insofern glaube ich nicht, dass es für die Juden da am Ende dann auch irgendwie noch für die verstorbenen Juden nochmal so eine extra Chance gibt. Aber das ist jetzt so meine Meinung. Abschließend, ich weiß es nicht. Aber meine Meinung ist dieses, das, was ich als zweites gesagt habe, kann ich mir am besten vorstellen, dass am Ende der Zeit wirklich viele Juden zum Glauben an Jesus kommen und man deswegen von diesem ganz Israel sprechen kann, auch wenn das nicht heißt, dass jeder Einzelne aus dem Volk an Jesus glaubt, sondern dass es eher als so eben ganz Israel, wie wir manchmal sagen, die Deutschen sind pünktlich. Da gibt es auch andere, auch wenn wir sagen, die Deutschen sind pünktlicher. Also so sind gar nicht so wenig vielleicht. Aber, genau. Und so auch bei ganz Israel eben, es ist das Volk als Gesamtes gemeint, aber muss nicht jedes einzelne Individuum sein. Aber wie gesagt, da schließe ich mich so den Auslegern an, die meistens auch schreiben, abschließend können wir es nicht sagen, wir werden es einmal sehen. Wichtiger sind die letzten zwei Verse, die ich uns noch vorlesen möchte, Vers 28 und 29. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. In diesem Vers 28, da sehen wir zum einen, sie sind Feinde um des Evangeliums willen, so ist es in der Luther-Übersetzung. Und das kam dann uns wiederum zugute. Aber sie sind gleichzeitig Geliebte um der Erwählung willen. Auch wieder mit der Luther-Übersetzung. Das heißt, wenn sie auch Feinde sind, um des Evangeliums willen, also da geht es jetzt ja um den Glauben an Jesus, da sind sie Feinde, weil sie es nicht angenommen haben, dann gilt das andere trotzdem, dass sie Geliebte Gottes sind. Also Gottes Liebe hört nicht auf, selbst wenn sie das Evangelium ablehnen. Und wenn Gott sie nach wie vor liebt, auch die, die das Evangelium ablehnen, dann was sollen wir gegenüber dem Volk Israel machen? Natürlich das Gleiche. Wenn Gott Israel liebt, dann sollten auch wir Israel lieben. Das heißt nicht, dass wir immer alles gut und richtig finden müssen, was in der israelischen Politik geschieht, aber dass wir als Christen grundsätzlich Freunde Israels sind, das, glaube ich, ist ein guter Grundsatz. Auch aus dem, dass wir wissen, wir sind in diesen edlen Ölbaum eingepfropft und nicht wir als Zweige tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. Gott liebt Israel nach wie vor, auch wenn sie das Evangelium abgelehnt haben, die Botschaft von Jesus. Und so ist es eigentlich ja auch mit den Menschen um uns herum. Viele lehnen das ab, wissend oder unwissend, und Gott liebt sie trotzdem. Und auch zu unseren Menschen um uns herum ist es gut, wenn wir diese Liebe haben. Hier im Blick auf Israel wollen wir es auch so leben. So, das war jetzt heute so ein bisschen trockener Art vielleicht oder so manches theoretisch. Aber ich wünsche uns, ist mein Gebet, dass uns irgendwas wichtig wird aus diesem Gottesdienst. Und wir gucken uns die fünf Punkte nochmal an. Vielleicht sagst du auch, es ist eins der Lieder, die mir hängen bleibt. Überhaupt super geil Lieder, die hat man manchmal ohnehin dann noch so im Kopf, dass sie einem durch den Kopf summen. Und gut, dass wir da so die guten Wahrheiten mitbekommen. Also irgendwas darfst du dir mitnehmen. Frag Gott, was wichtig ist für dich. Wir haben gesehen, die christliche Gemeinde lebt aus der Wurzel des alten Bundes. Wir sind in dieses Volk der Juden mit eingepfropft. Das andere, was wir gesehen haben, ist, wenn du an Jesus glaubst, dann reicht's. Und es gilt gleichzeitig, weder Juden noch Christen können sich auf die Vorfahren verlassen. Es geht um diese persönliche Beziehung zu Jesus. Und allein aus Gnade, das gilt nicht nur für den Anfang des Christseins, sondern ebenso für den Weg eines Christens. Schließlich, wenn Gott Israel liebt, dann sollten auch wir als Christen Israel lieben. Gut, wenn wir für Israel beten und wenn wir diese Liebe zu diesem Volk haben. Nehmen wir uns einen kurzen Moment der Stille noch und dann bete ich mit uns. Guter und großer Gott, danke, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du ein Gott bist, der das nicht irgendwie bereut, wenn er so ein Volk berufen hat, sondern dass deine Liebe zu Israel nach wie vor gilt, auch wenn viele das Evangelium, die Botschaft von deinem Sohn ablehnen. Danke, dass deine Liebe nach wie vor gilt. Und danke, dass es auch für uns gilt, dass deine Liebe zu uns da ist, auch wenn wir auf Abwege kommen, wir dürfen jeden Tag von deiner Gnade leben. Danke dafür. Und so wollen wir dich heute sehr herzlich bitten für dein Volk Israel. Wir bitten dich für alle Politiker dort, die Entscheidungen zu treffen haben. Gib du, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Wir beten für Politiker weltweit. Wir bitten dich, dass sie die richtigen Informationen bekommen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Dinge sagen. Wir bitten dich, dass du dort Großes tust, gerade jetzt in dieser Situation. Und wir beten für uns, bitte gib's uns, dass wir wissen, wenn wir an dich glauben, dann reicht's. Schenk, dass wir das im Leben wie im Sterben wissen. Danke dafür. Amen. Und gemeinsam wollen wir das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zur Überleitung zum Abendmahl.